Es ist eigentlich ziemlich leicht, sich andere Universen vorzustellen, in denen etwas andere physikalische Gesetze gelten. Oder in Universen, in denen du zum Beispiel was ganz anderes tust oder einfach eine andere Augenfarbe hast. Oder in denen weder intelligentes Leben noch irgendeine Art von organisierten, komplexen System entstehen könnte. Umso verblüffender ist es doch, dass ein Universum existiert, in dem wir uns entwickeln konnten. Die Antwort wäre natürlich ein Multiversum. Der Grund für unsere Existenz ist nämlich kein Zufall und gleichermaßen paradoxerweise ein extremer Zufall. Unsere Existenz kann nur mit einem Multiversum erklärt werden. Warum das so ist und wie das möglich ist, das erkläre ich euch gleich. Bleibt bis zum Ende, denn es wird wie immer eine sehr wilde Fahrt. Ihr seid ja hier nämlich bei Entropy. Also, existieren wir in einem Multiversum? Das ist eine Frage, die Physiker seit Jahrzehnten zu beantworten versuchen. Aber sie erweist sich als schwierig. Zwar können wir die kosmische Geschichte mit Sicherheit bis zu einer Sekunde nach dem Urknall zurückverfolgen, doch was davor geschah, ist schwer zu ermessen. Unsere Teilchenbeschleuniger können einfach nicht genug Energie erzeugen, um die extremen Bedingungen zu reproduzieren, die im ersten Moment der Zeugung des Universums herrschten. Dennoch gehen wir davon aus, dass in diesem ersten winzigen Sekundenbruchteil die wichtigsten Merkmale unseres Universums bereits geprägt wurden. Doch was genau erzwingt unser Universum in diesem Status, in dem es sich jetzt befindet? Dazu müsste halt einiges geschehen, direkt in den ersten besagten Moment. Es müssen Bedingungen erfüllt werden. Genau diese Bedingungen des Universums lassen sich durch seine Fundamentalkonstanten beschreiben. Es sind physikalische Größen, die in allen Bereichen des Universums konstant sind und nicht von äußeren Faktoren wie Zeit oder Ort abhängen. Feste Größen in der Natur, wie die Gravitationskonstante, sie wird als G bezeichnet, oder die Lichtgeschwindigkeit, in Formeln natürlich als C beschrieben. Es gibt etwa 30 dieser Konstanten. Unter ihnen sind zum Beispiel die Größen und Stärken von verschiedenen Parametern wie Teilchenmassen, Kräften oder der Expansion des Universums. Aber unsere Theorien erklären nicht, welche Werte diese Konstante haben sollten. Wir wissen nur, dass es sie gibt und wie wir sie auch manchmal benutzen können. Dazu müssen wir sie natürlich erst messen und ihre Werte dann in unseren Gleichungen einsetzen, um die Natur genau zu beschreiben. Die Werte der Konstante liegen in einem Bereich, der die Entwicklung komplexer Systeme wie Sterne, Planeten, Kohlenstoff und schließlich dich, den Zuschauer, der Entropy ermöglicht. Und wenn auch nur eines dieser Konstante um einige Prozent abweichen würde, wäre unser Universum total leblos. Die Tatsache, dass es Leben überhaupt gibt, ist also irgendwie erklärungsbedürftig, meint ihr nicht? Manche behaupten, es sei natürlich nur ein glücklicher Zufall. Manche behaupten, es sei keiner. Eine alternative Erklärung ist jedoch, dass wir in einem Multiversum leben, das Bereiche mit unterschiedlichen physikalischen Gesetzen und Werten der Grundkonstanten enthält. Also wäre es einfach nur Glück, wenn wir hier überhaupt von Glück sprechen können, dass wir in einem Universum leben, das einfach den Konstanten entspricht, die dies auch ermöglichen. Denn die meisten Universen, in denen die Konstanten ein wenig abweichen, könnten völlig ungeeignet für Leben sein. Und einige wenige sollten statistisch gesehen lebensfreundlich sein oder sogar viel lebensfreundlicher als unser Universum jetzt. Das ist die eine Theorie, die uns ein Multiversum ermöglicht. Doch ich habe eine Frage an dich. Wie groß ist die physikalische Realität? Wir sind sicher, dass sie umfangreicher ist als der Bereich, den die Astronomen jemals beobachten können, denn leider ist dieser Bereich endlich. Das liegt im Wesentlichen daran, dass es wie auf dem Meer einen Horizont gibt, über den wir nicht hinausgucken können. Und so wie wir nicht glauben, dass der Ozean jenseits des Horizonts aufhört, erwarten wir Galaxien jenseits der Grenze des von uns beobachtbaren Universums. Und ja, der Ozean hört nicht an irgendeiner bestimmten Grenze auf und die Erde ist nicht flach, dass wir uns da zumindest einig sind, bevor wir weitermachen. Wieso das so ist? Wieso können wir nicht über die Grenze des beobachtbaren Universums hinausschauen? Nun, ja, ich habe natürlich ein Video bereits dazu gemacht, falls du wissen möchtest, warum das Universum 93 Milliarden Lichtjahre breit ist und warum wir nicht drüber hinwegschauen können, dann schau dir das Video an und komm sofort wieder. Aber ich erkläre es dennoch kurz. Da das Universum seit dem Urknall ständig expandiert, haben sich die Objekte im Universum weiter voneinander entfernt, sodass das Licht von sehr weit entfernten Objekten eine lange Zeit braucht, um uns zu erreichen. Und da sich das Universum in manchen Epochen schneller ausgedehnt hat als das Licht selbst, haben wir einen Horizont, über den wir nicht weiter hinausschauen können. Und dabei sind sich die meisten Physiker einig, dass es Galaxien gibt, die wir genau deswegen niemals sehen können und dass diese in der Überzahl sind, wenn wir sie beobachten könnten natürlich. Wenn wir uns allerdings hinter dieser Grenze befinden würden und weit genug reisen würden, könnte sich alles, was wir uns vorstellen können, wieder und wieder wiederholen. Weit jenseits des Horizonts könnten wir alle Kopien von uns haben, die ein wenig anders sind, andere Dinge tun, ein wenig anders aussehen oder ein wenig anders riechen. Ich weiß, dass meine Entropy-Zuschauer zumindest in diesem Universum hervorragend duften. Warum das so ist, da spielt die Entropy, oder die Entropie natürlich im Deutschen, eine unglaublich wichtige Rolle, aber dazu vielleicht mehr in einer anderen Episode. Dieser riesige und natürlich größtenteils unbeobachtbare Bereich wäre die Nachwirkung unseres Urknalls und würde wahrscheinlich denselben physikalischen Gesetzen unterliegen, die in den Teilen des Universums gelten, die wir beobachten können. Und auch wenn wir hier bereits ein unendliches Universum hätten, mit einem sozusagen Multiversum direkt in ihm, wäre das noch nicht lange das Ende. Denn war unser Urknall auch wirklich der einzige? Wir haben zwar vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass unser Universum sehr unwahrscheinlich ein Universum vor dem Urknall hatte. Aber hier geht es ja nicht darum, was vor dem Urknall war, sondern was beim Urknall entstanden ist. Die Inflationstheorie, die besagt, dass das frühe Universum eine Periode durchlief, in der sich seine Größe in einer Billionstel-Billionstel-Sekunde verdoppelte, wird von den Beobachtungen tatsächlich unterstützt. Sie erklärt, warum das Universum so groß und glatt ist, warum Fluktuationen und Wellen in der Quantenmechanik als die Saat für die Galaxiebildung fungiert haben. Physiker haben jedoch gezeigt, dass es unter bestimmten, aber plausiblen Annahmen über die unsichere Physik in diesem alten Zeitalter eine ewige Produktion von Urknallen gegeben hätte können. Ich weiß nicht, ob das jetzt vernünftiges Deutsch war. Und jedes davon würde ein neues Universum hervorbringen. Und wir fangen hier gerade erst an, denn jetzt kommt die Stringtheorie ins Spiel. Sie ist die wissenschaftliche Idee, die versucht, die Natur der kleinsten Teilchen im Universum, die Atome, zu erklären. Sie geht davon aus, dass diese kleinsten Teilchen aus winzigen, schwingenden Fäden oder Strings bestehen. Die Stringtheorie sagt auch voraus, dass es mehr Dimensionen im Universum geben könnte, als die drei, die wir sehen können. Das kann ein bisschen verwirrend klingen, ich versuche es jetzt mal ein bisschen zu erklären. Stell dir vor, das Universum ist wie ein großer Raum, in dem wir leben. Wir können uns in diesem Raum nach links, rechts, nach vorn und nach hinten und nach oben bewegen und überall hin, weil es drei Dimensionen gibt, Länge, Breite und Höhe. Die Stringtheorie besagt jedoch, dass möglicherweise mehr Dimensionen existieren, die allerdings sehr stark verdichtet sind und wir sie allerdings nicht direkt wahrnehmen können. Diese Verdichtungen können sich wie Knoten im Gewebe des Universums manifestieren und verschiedene Universen mit unterschiedlichen physikalischen Gesetzen erzeugen. Ein anderes Universum kann zum Beispiel andere Elementarteilchen haben oder die Gravitationskraft funktioniert anders als in unserem. Wenn die physikalische Realität wirklich so ist, dann gibt es eine echte Motivation, diese Universen zu erforschen. Orten mit anderer Schwerkraft, anderer Physik und anderen Elementen, vielleicht könnte ich sogar fliegen, wer weiß das schon. Aber es wäre halt unglaublich interessant. Spannenderweise wird diese Untersuchung fortgesetzt und neuere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass man sich Universen vorstellen kann, die sogar noch lebensfreundlicher sind als unser eigenes. Könnte es also tatsächlich sein, dass unser beobachtbarer Bereich, ja unser Urknall, ein winziger Teil eines viel größeren und möglicherweise vielfältigen Ganzen ist? Doch hier würde mich eure Meinung interessieren. Was meint ihr? Auch wenn wir momentan keine Beweise dafür haben, scheint dies nun logisch zu sein.
Logical.
Und mit der Geschwindigkeit, mit der wir heutzutage Entdeckungen machen, scheint es nicht allzu weit in der Ferne zu liegen, bis wir eine Antwort darauf bekommen. Jeden Tag werden erstaunliche Entdeckungen gemacht, wie zum Beispiel die Reflexion der Zeit selbst. Die tatsächlich in der... Verspreche dich in einem der wichtigsten Parts eines YouTube-Videos, wo die Zuschauer von einem Video ins nächste übergeleitet werden sollten. Super, fantastisch. Wo war ich stehen geblieben? Ich mache einfach von vorne. Auch wenn wir momentan keinen Beweis dafür haben, scheint dies nur logisch zu sein. Und mit der Geschwindigkeit, mit der wir Entdeckungen machen, scheint es nicht allzu weit in der Ferne zu liegen, bis wir eine Antwort darauf bekommen. Jeden Tag werden erstaunliche Entdeckungen gemacht. Wie zum Beispiel ein zeitlich rückwärts laufendes Anti-Universum. Okay. Okay, lasst mich ausreden. Heute haben wir nämlich wieder ein ganz wildes Thema dabei. Aber genau diese neue Theorie könnte die dunkle Materie und die kosmische Inflation erklären. Diese Theorie legt nahe, dass ein weiteres Anti-Universum existieren könnte, das in der Zeit vor dem Urknall rückwärts läuft. Die Grundidee geht davon aus, dass das frühe Universum klein, heiß und dicht war. Soweit, so gut. Und so gleichförmig, dass die Zeit vorwärts und rückwärts symmetrisch erscheint, wie ein Spiegel. Wenn diese neue Theorie zutrifft, ist die dunkle Materie gar nicht so geheimnisvoll, sondern nur eine neue Variante eines geisterhaften Teilchens namens Neutrino, das in dieser Art von Universum existieren kann. Zudem impliziert die Theorie, dass es keine Notwendigkeit für eine Inflation gibt, die die Größe des Jungkosmos kurz nach dem Urknall rasch vergrößerte. Boah, wir haben so einiges zu verdauen, also fangen wir direkt an und vor allem fangen wir klein an. Wir haben eine Reihe von grundlegenden Symmetrien in der Natur. Die drei wichtigsten Symmetrien dabei sind Ladung. Wenn man die Ladung aller an einer Wechselwirkung beteiligten Teilchen in ihre entgegengesetzte Ladung umkehrt, erhält man dieselbe Wechselwirkung. Parität. Wenn man das Spiegelbild einer Wechselwirkung betrachtet, erhält man dasselbe Ergebnis. Und zuletzt die Zeit. Wenn man eine Wechselwirkung zeitlich rückwärts ablaufen lässt, sieht sie gleich aus. Und genau diese physikalischen Wechselwirkungen gehorchen den meisten dieser Symmetrien die meiste Zeit über. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass es manchmal Verletzungen dieser Symmetrien gibt. Aber Physiker haben noch nie eine Verletzung einer Kombination aller drei Symmetrien gleichzeitig beobachtet. Nun gut, soweit so vernünftig. Demnach heißt es, wenn man jede einzelne in der Natur beobachtete Wechselwirkung nimmt und die Ladung umdreht, das Spiegelbild nimmt und es in der Zeit rückwärts laufen lässt, verhalten sich diese Wechselwirkungen genau gleich. Diese fundamentale Symmetrie hat einen Namen, CPT-Symmetrie, für Ladung C, Parität P und Zeit T. Damit sollten wir aber auch schon die Basics haben. Denn in einer neuen Arbeit, die kürzlich zur Veröffentlichung in der Zeitschrift Annals of Physics angenommen wurde, schlagen Wissenschaftler vor, diese kombinierte Symmetrie zu erweitern. Also die bereits uns bekannten Symmetrien gelten also nur für die Wechselwirkungen in unserem Universum. Wir müssten aber vielleicht ein wenig genauer erklären, was diese Wechselwirkungen sind. Wir müssten uns die Frage stellen, warum sich Planeten und Sonnen so bewegen, wie sie sich bewegen. Warum sich Atome aus Atomkernen und Elektronen bilden. Warum können mehrere Protonen mit Neutronen Atomkerne bilden, obwohl die Protonen sich aufgrund der gleichen elektrischen Ladung gegenseitig abstoßen. Und wie bilden Quarks diese Protonen und Neutronen? Einzig verantwortlich für all diese Phänomene sind die vier fundamentalen Wechselwirkungen der Natur. Die gravitative Wechselwirkung, die allerdings auch nicht wirklich eine Kraft ist, aber dazu kommen wir vielleicht später. Die elektromagnetische Wechselwirkung, die starke Wechselwirkung und die schwache Wechselwirkung. Mit Hilfe des Basiskonzepts der fundamentalen Wechselwirkung können dabei nicht nur Kräfte zwischen Teilchen, sondern auch Entstehungen, Umwandlungen und Vernichtungen von Teilchen beschrieben werden. Alle bekannten Vorgänge in der Natur lassen sich auf diese vier Wechselwirkungen zurückführen. Und normalerweise gilt diese Symmetrie für diese grundlegenden Wechselwirkungen der Natur. Und es versteht sich von selbst, dass diese Symmetrie unglaublich wichtig ist. Doch wenn es sich um eine so unglaublich wichtige Symmetrie handelt, gilt sie vielleicht für das ganze Universum selbst? Mit anderen Worten, diese Idee erweitert diese Symmetrie von der Anwendung auf die Kräfte des Universums, auf die Bühne des gigantischen Universums selbst, auf der die Wechselwirkungen selbst nur Schauspieler sind. Wir leben in einem expandierenden Universum. Dieses Universum ist mit vielen Teilchen gefüllt, die viele interessante Dinge tun, und die Entwicklung des Universums selbst schreitet in der Zeit voran. Wenn wir das Konzept der CPT-Symmetrie auf unseren gesamten Kosmos ausdehnen, dann kann unser Bild vom Universum nicht das gesamte Bild sein. Stattdessen muss es mehr geben. Um die CPT-Symmetrien im gesamten Kosmos zu bewahren, muss es einen spiegelbildlichen Kosmos geben, der unseren ausgleicht. Wie ein Teilchen und ein Antiteilchen gewährt diese CPT-Symmetrie ein Anti-Universum, welches wie ein Teilchen agiert. Und genau dieser Kosmos hätte all die entgegengesetzten Ladungen, es wäre spiegelverkehrt und würde in der Zeit rückwärts laufen. Demnach wäre unser Universum nur eines von zwei, Doch zusammengenommen gehorchen die beiden Universen der CPT-Symmetrie. Welche Folgen hätte solch ein Anti-Universum? Welche Antworten könnte es uns liefern? Und wie es sich herausstellt, würde genau dieses Universum uns so einiges erklären. Zum einen dehnt sich ein CPT-konformes Universum auf natürliche Weise aus und füllt sich mit Teilchen, ohne dass eine lange Periode schneller Expansion, die als Inflation bekannt ist, erforderlich ist. Aber versteht mich hier nicht falsch, ich persönlich bin ein großer Fan der Inflation und es gibt sehr viele Beweise dafür, dass ein Ereignis wie die Inflation stattgefunden hat. Aber das theoretische Bild dieses Ereignisses ist unglaublich unscharf. Es ist so unscharf, dass es viele Raum für Vorschläge für praktikable Alternativen gibt. Und zweitens würde ein Universum, das die CPT respektiert, einige zusätzliche Neutrinos in den Mix einbringen. Neutrinos sind elektrisch neutrale Elementarteilchen mit sehr geringer Masse. Bei Wechselwirkung der Neutrinos mit Materie finden anders als bei vielen anderen bekannten Elementarteilchen nur Prozesse der schwachen Wechselwirkung statt. Demnach würden Reaktionen erfolgen, die im Vergleich zu elektromagnetischen und starken Wechselwirkungen sehr selten sind. Und genau aus diesem Grund geht ein Strahl von Neutrinos auch durch große Materiedecken, zum Beispiel durch die der ganzen Erde hindurch. Dementsprechend schwer sind diese Teilchen aber auch zu finden. Und dennoch haben wir einige Geheimnisse des Neutrinos aufdecken können. Es gibt zum Beispiel Dineutrino-Varianten, das Elektron-Neutrino, das Mion-Neutrino und das Tau-Neutrino. Seltsamerweise sind aber alle drei Neutrino-Varianten linkshändig, was sich auf die Richtung ihres Spins im Verhältnis zu ihrer Bewegung bezieht. Alle anderen Teilchen, die der Physik bekannt sind, haben sowohl links- als auch rechtshändige Varianten, so dass sich die Physiker seit langem fragen, ob es noch weitere rechtshändige Neutrinos gibt. Ein CPT-konformes Universum würde die Existenz von mindestens einer rechtshändigen Neutrinoart also voraussetzen. Diese Art wäre für physikalische Experimente weitgehend unsichtbar und würde den Rest des Universums nur durch die Schwerkraft beeinflussen. Aber Moment, ein unsichtbares Teilchen, das Universum durchflutet, aber nur über die Schwerkraft wechselwirkt. Das klingt sehr nach dunkler Materie. Die Forscher fanden heraus, dass die Bedingungen, die sich aus der Einhaltung der CPT-Symmetrie ergeben, unser Universum mit rechtshändigen Neutrinos füllen würden. Genug, um die dunkle Materie zu erklären. Doch leider hätten wir niemals Zugang zu unserem Zwilling, dem CPT-Spiegeluniversum, weil es hinter unserem Urknall vor dem Beginn unseres Universums befindet. Aber keine Sorge, das heißt nicht, dass wir diese Idee nicht testen können. Die Forscher fanden einige beobachtbare Konsequenzen für diese Idee. Zum einen sagen sie voraus, dass die drei bekannten linkshändigen Neutrinoarten alle Mojarana-Teilchen sein sollten, was so viel bedeutet, dass sie ihre eigenen Antiteilchen bereits sind, im Gegensatz zu normalen Teilchen wie zum Beispiel dem Elektron, das ein Antimaterie-Gegenstück hat, das Positron heißt. Bislang sind sich aber die Physiker nicht sicher, ob Neutrinos diese Eigenschaften haben oder nicht. Außerdem sagen sie voraus, dass eine der Neutrinoarten masselos sein müsste. Gegenwärtig können die Physiker nur Obergrenzen für Neutrinomassen festlegen. Wenn die Physiker die Neutrinomassen jemals eindeutig messen könnten und eines der Neutrinos tatsächlich masselos ist, würde dies die Idee eines CPT-symmetrischen Universums erheblich untermauern. Und schließlich hat in diesem Modell das Ereignis der Inflation nie stattgefunden. Stattdessen fühlte sich das Universum von selbst mit Teilchen. Doch im Gegensatz dazu glauben die Physiker, dass die Inflation die Raumzeit so stark erschütterte, dass sie den Kosmos mit Gravitationswellen überschwemmte. Demnach suchen viele der Wissenschaftler in vielen Experimenten nach diesen primordialen Gravitationswellen, die dann ein eindeutiger Beweis für die Inflation wäre. In einem CPT-symmetrischen Universum sollte es jedoch keine solchen Wellen geben. Wenn also die Suche nach primordialen Gravitationswellen ins Leere läuft, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass das CPT-Modell korrekt ist. Zudem gibt es ein weiteres Problem. Es könnte sein, dass solch ein CPT-konformes Anti-Universum existiert. Es könnte aber auch sein, dass weitere Multiversen einen kleinen Bug, einen Fehler haben, für den das Higgs-Boson verantwortlich ist. Dieser Fehler könnte all die möglichen Multiversen völlig zerstören. Wie? Als Forscher am Large Hadron Collider 2012 das schwer fassbare Higgs-Teilchen entdeckten, war dies ein Meilenstein für die Teilchenphysik. Es löste ein sehr heikles Problem, das seit langem bestand, indem es das Standardmodell der Teilchenphysik bestätigte und dessen Gültigkeit ermöglichte. Doch wie es bei neuen Entdeckungen oft der Fall ist, wurden zwar einige Fragen eindeutig beantwortet, aber andere tauchten auf. Im Falle des Higgs-Bosons ist eine dieser Fragen seine Masse. Nach den Vorhersagen, die wir haben, müsste das Teilchen etwa dreimal so schwer sein, wie die Masse, die es eigentlich besitzt. Und dafür gibt es eine neue und bahnbrechende Theorie, die Multiversen mit einschließt. Aber zuerst müssen wir besprechen, was das Higgs-Boson überhaupt ist und warum es so wichtig ist. Das Higgs-Boson oder Higgs-Teilchen ist ein nach dem britischen Physiker Peter Higgs benanntes Elementarteilchen aus dem Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Es ist elektrisch neutral, hat den Spin 0 und zerfällt nach sehr kurzer Zeit. Das macht ihn aber noch nicht besonders. Das Higgs-Teilchen gehört nämlich zu dem Higgs-Mechanismus. Durch den Higgs-Mechanismus wird beschrieben, wie die grundlegende Eigenschaft Masse auf der Ebene der Elementarteilchen zustande kommt. Als zentraler Bestandteil des Standardmodells der Elementarteilchenphysik erklärt der Mechanismus, warum bestimmte Austauschteilchen nicht die Masse 0 besitzen. Demnach gewinnen sie ihre Masse durch Wechselwirkung mit dem sogenannten Higgs-Feld, welches im ganzen Universum allgegenwärtig ist. Auch die Massen aller anderen massebehafteten Elementarteilchen, wie Elektronen und Quarks, werden hierbei als Folge der Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld erklärt. Aber wie hängt das Higgs-Feld mit dem Higgs-Teilchen zusammen? Der Higgs-Mechanismus zeigt, dass die in der ursprünglichen Gleichung der Theorie masselosen W- und Z-Bosonen in allen weiteren Gleichungen so erscheinen können, wie Teilchen mit einer bestimmten Masse. Dazu muss man sie mit einem weiteren physikalischen Feld in Wechselwirkung bringen, dem Higgs-Feld. Die elementaren Anregungen des Higgs-Feldes sind die Higgs-Bosonen. Durch ihre Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld werden dann auch die Massen der fermionischen Elementarteilchen, also Quarks und Leptonen, erklärt. Und das führt zu allerlei Problemen, denn in vereinfachter Darstellung wird häufig das Higgs-Boson pauschal als Ursache von Masse dargestellt. Dies ist allerdings aus mehreren Gründen falsch oder besser gesagt unpräzise. Zum einen ist es das Higgs-Feld, das überall mit gleicher Stärke vorhanden ist und mit den Elementarteilchen des Standardmodells eine Wechselwirkung hat. Und die Higgs-Bosonen ermöglichen es nur. Dies führt zu der Masse des Higgs-Bosons selbst. Diese wird nicht erst aus einer Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld erklärt, sondern im Standardmodell als eine Voraussetzung angenommen, um den Higgs-Mechanismus überhaupt erst zu ermöglichen. Und die durch das Higgs-Feld entstandenen Massewerte der Teilchen tragen auch nur 1% zur Masse der gewöhnlichen Materie bei. 99% der Masse tritt allein aus der starken Bindung zwischen den Quarks und den Nukleonen der Atomkerne hervor. Die durch das Higgs-Feld erzeugten Massen der Quarks und der Elektronen tragen das restliche 1% bei. Auch wenn wir das alles wissen, hat das Higgs-Boson seine Geheimnisse. Warum hat das Higgs-Boson eine viel geringere Masse als erwartet? Nun, Wissenschaftler sind sich nicht sicher, warum es nicht schwerer ist, aber eine neue Arbeit zeigt eine faszinierende Lösung auf. Laut den Physikern Raphael Tito de Agnolo von einer Universität, die ich nicht aussprechen kann, in Frankreich und Daniele Teressi vom CERN, kann das Problem gelöst werden, wenn das Universum zum Zeitpunkt des Urknalls aus vielen Universen bestand. Ein Multiversum. Die Berechnungen der Physiker lösen nicht nur die Masse des Higgs-Bosons, sondern auch ein scheinbar nicht damit zusammenhängendes Problem des Standardmodells. Die Erhaltung der Symmetrie in der starken Kraft, die die Elementarteilchen bindet, aus denen alle normale Materie besteht. Nach dem Modell des Teams besteht das Universum aus einer Vielzahl von Universen. Jedes Universum in diesem Multiversum hat eine andere Masse für das Higgs-Boson. Einige sehr schwer, andere sehr leicht. Anschließend berechneten die Physiker, wie sich diese Universen im Laufe der Zeit entwickeln würden. Sie fanden heraus, dass Universen mit schwereren Higgs-Bosonen eher instabil wurden und sehr schnell in einem Big Crunch zusammenbrachen, in einem Bruchteil der Sekunde. Ein Big Crunch ist übrigens in der Kosmologie ein hypothetisches zeitliches Ende des Universums. Dabei kollabiert das Universum unter der Wirkung der Gravitationskraft immer stärker, bis es schließlich in einer Art von umgekehrten Urknall dem Big Crunch endet und somit völlig verschwindet. Die Universen mit leichteren Higgs-Bosonen überlebten allerdings, da sie der Gravitation widerstehen konnten. Nach diesem Szenario ist unser Universum vielleicht als einziger Überlebender des katastrophalen Zusammenbruchs des Multiversums mit einem sehr leichten Higgs-Boson hervorgegangen. Doch bei dieser Theorie trat etwas Merkwürdiges hervor. Und eigentlich müssten wir das in einer anderen Folge besprechen, weil es sehr umfangreich ist, aber ich versuche es runterzubrechen. Die starke Kraft ist eine der fundamentalen Kräfte des Universums. Sie bindet fundamentale Teilchen, also Quarks, die dann wiederum zu Protonen und Neutronen werden und bindet dann diese Protonen und Neutronen zu Atomkernen. Sie ist also ziemlich wichtig für die Existenz von, allem. Diese Theorie, die die starke Kraft beschreibt, sie heißt Quantenchromodynamik. In den meisten Modellen der Quantenchromodynamik müssen die starken Atomkräfte nicht mit der sogenannten Ladungsparitätssymmetrie oder CP-Symmetrie übereinstimmen. Aus irgendeinem Grund tun sie es aber doch. Dies ist als das Problem der starken CP bekannt. Und genau das Problem behandeln wir nochmal in einer anderen Folge, da das unseren Rahmen komplett sprengen würde. Die Agnolo und Teresi fanden heraus, dass symmetrische starke Wechselwirkungen ebenfalls dazu beitragen, einen Crunch zu verhindern. Eine Kombination aus leichten Higgs-Bosonen und CP-Symmetrie in der starken Kraft könnte also dazu beigetragen haben, dass unser Universum langfristig überlebt hat, während andere Universen aus dem Leben geblinkt wurden.
I am inevitable.
Dies ist natürlich theoretisch und dies ist nur eine von vielen möglichen Erklärungen für die Masse des Higgs-Bosons. Aber es bietet Möglichkeiten, um einige der anderen großen Rätsel des Universums zu lösen. Unser Modell zeichnet sich dadurch aus, dass es einfach und allgemeingültig ist und diese beiden scheinbar unverbundenen Rätsel auf einmal löst, so Teresi. Die Untersuchung des Higgs-Bosons ist keine leichte Aufgabe, denn es hat eine Lebensdauer von etwa einer Septillionstel Sekunde, bevor es in weniger massive Teilchen zerfällt. Physiker versuchen, das Higgs-Boson zu verstehen, indem sie diese weniger massereichen Teilchen untersuchen. Aber dies ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Künftige experimentelle Arbeiten sollten es ermöglichen, die Theorie des Teams zu überprüfen, da ihre Arbeit auch die Existenz eines neuen Teilchens vorhersagte. Der Large Hadron Collider soll noch in diesem Jahr wieder in Betrieb genommen werden, nachdem er Anfang 2019 für Modernisierungsarbeiten abgeschaltet wurde. Es wird einfach nur spannend zu sehen, was dabei rauskommt. Fassen wir also nochmal ganz kurz zusammen. Die Theorie besagt, dass es beim Urknall mehrere Universen gab, die jeweils eine Art des Higgs-Bosons besessen haben. Einige davon waren leichter, die anderen schwerer. Die Universen mit dem schweren Higgs-Boson haben es nicht überlebt, da die schwere Masse des Higgs-Bosons das Universum in sich zusammenfallen ließ und die leichteren konnten sich normal weiterentwickeln und die Inflation einleiten. Die Forschungsergebnisse wurden inzwischen in der Zeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht und sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Doch am CERN werden fleißig weiterhin tolle Entdeckungen gemacht. Die Existenz einer Vielzahl von Universen, von getrennten Regionen mit jeweils einem eigenen Urknall, die das umfassen, was wir als Multiversum kennen. Ein Multiversum ist laut vielen Wissenschaftlern so gut wie unvermeidlich. Und ich erkläre euch in diesem Video, warum es unvermeidlich ist. Wenn wir heute auf das Universum schauen, erzählt es uns gleichzeitig zwei Geschichten über sich. Eine dieser Geschichten ist für uns nichts Neues. Wie das Universum heute aussieht, die Sterne und die Galaxien, wie sie sich gruppieren und wie sie sich bewegen und aus welchen Zutaten sie bestehen. Dies ist eine relativ einfache Geschichte, die wir durch Beobachtung des Universums gelernt haben. Aber die andere Geschichte, wie das Universum zu dem wurde, was es heute ist, diese Geschichte ist ein wenig komplizierter. Sicher, wir können Objekte aus großer Entfernung beobachten und das sagt uns, wie das Universum in der fernen Vergangenheit war, als das Licht, das heute bei uns ankommt, zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Aber wir müssen das mit unseren Theorien des Universums, den Gesetzen der Physik im Rahmen des Urknalls kombinieren, um zu interpretieren, was in der Vergangenheit geschehen ist. Wenn wir das tun, sehen wir außergewöhnliche Beweise dafür, dass ein Urknall ohne eine gewisse Phase so nicht funktionieren kann. Die kosmische Inflation. Aber damit die Inflation uns ein Universum gibt, das mit dem übereinstimmt, was wir beobachten, gibt es einen beunruhigenden Faktor, der in Betracht gezogen werden muss, ob wir das wollen oder nicht. Ein Multiversum. Deshalb behaupten viele Physiker mit überwältigender Mehrheit, dass ein Multiversum existieren muss. Und in den 20er Jahren wurden die Beweise überwältigend. Während ursprünglich verschiedene Interpretationen vorgeschlagen wurden, fielen sie alle mit reichlich vorhandenen Beweisen weg. Bis nur noch eine übrig blieb. Das Universum selbst erfuhr eine kosmologische Expansion. Wenn sich das Universum heute ausdehnte und die Strahlung in ihm zu längeren Wellenlängen und niedrigen Energien verschoben wurde, dann musste das Universum in der Vergangenheit kleiner, dichter, gleichmäßiger und heißer gewesen sein. Solange eine beliebige Menge an Materie und Strahlung Teil dieses expandierenden Universums ist, liefert die Idee des Urknalls drei explizite Vorhersagen. Ein großräumiges kosmisches Netz, dessen Galaxien im Laufe der Zeit wachsen, sich entwickeln und sich stärker zusammenballen. Ein energiearmer Hintergrund der Schwarzkörperstrahlung, der von der Entstehung neutraler Atome im heißen, frühen Universum übrig geblieben ist. Und ein spezifisches Verhältnis der leichtesten Elemente, Wasserstoff, Helium, Lithium und ihre verschiedenen Isotope, die selbst in Regionen existieren, die niemals Sterne gebildet haben. Alle drei Vorhersagen wurden beobachtend bestätigt. Und deshalb ist der Urknall unsere führende Theorie über den Ursprung unseres Universums. Der Urknall beschreibt jedoch nur, wie unser Universum in seinen frühen Stadien war. Es erklärt nicht, warum es diese Eigenschaften hatte. Aber welche Anfangselemente musste der Urknall zu Beginn haben, um uns das Universum zu geben, das wir haben? Es musste eine maximale Temperatur geben, die deutlich mindestens um den Faktor 1000 unter der Planck-Skala liegt, auf der die Gesetze der Physik zusammenbrechen. Das Universum musste mit unglaublich großen Dichteschwankungen geboren worden sein. Die Expansionsrate und die gesamte Materie- und Energiedichte müssen nahezu perfekt aufeinander abgestimmt sein. Es muss mit den gleichen Anfangsbedingungen, der gleichen Temperatur, Dichte und gleichen Schwankungsspektrum an allen Orten geboren worden sein, auch an kausal getrennten. Und seine Entropie muss viel, viel niedriger gewesen sein als heute. Wir haben nur zwei Möglichkeiten, um über die Anfangszustände des Universums nachzudenken. Wir können uns natürlich an das Unwissbare wenden und sagen, das ist so, weil es so ist und das ist der einzige Weg. Und wir belassen es dabei. Oder wir können versuchen, einen Mechanismus zu finden. Diesen zweiten Weg nennen Physiker Appealing to Dynamics, wo Wissenschaftler versuchen, einen Mechanismus zu entwickeln, der drei wichtige Dinge bewirkt. Es muss jeden Erfolg reproduzieren, wie das Modell, das es versucht zu ersetzen. Es muss klären, was der Urknall nicht kann. Die Anfangszustände, mit denen das Universum begann. Und es müssen neue Vorhersagen getroffen werden, die sich von den Vorhersagen der ursprünglichen Theorie unterscheiden. Und diese Vorhersagen müssen zu einer Konsequenz führen, die in irgendeiner Weise beobachtbar, überprüfbar und/oder messbar ist. Die einzige Idee, die wir hatten, um diese drei Kriterien zu erfüllen, war die Theorie der kosmischen Inflation, die in allen drei Fronten beispiellose Erfolge erzielt hat. Was die Inflation im Grunde sagt, ist, dass das Universum, bevor es heiß, dicht und überall mit Materie und Strahlung gefüllt war, sich in einem Zustand befand, in dem es von einer sehr großen Energiemenge dominiert wurde, die dem Raum selbst innewohnt. Eine Art Feld- oder Vakuumenergie. Die Art und Weise, wie sich das Universum während der Inflation ausdehnt, unterscheidet sich von dem, was wir kennen. In einem expandierenden Universum mit Materie und Strahlung nimmt das Volumen zu, während die Anzahl der Teilchen gleich bleibt. Und daher sinkt die Dichte. Da die Energiedichte mit der Expansionsrate zusammenhängt, verlangsamt sich die Expansion mit der Zeit. Wenn die Energie jedoch den Raum selbst eigen ist, bleibt die Energiedichte konstant, ebenso wie die Expansionsrate. Das Ergebnis ist das, was wir als exponentielle Expansion kennen, bei der sich das Universum nach sehr kurzer Zeit verdoppelt und nach Ablauf dieser Zeit wieder verdoppelt und so weiter. In sehr kurzer Zeit, im Bruchteil einer Sekunde, kann eine Region, die anfangs kleiner als das kleinste subatomare Teilchen war, gestreckt werden, um größer zu sein als das gesamte sichtbare Universum von heute. Während der Inflation wird das Universum auf enorme Größen ausgedehnt. Dies führt zu einer enormen Anzahl von Dingen in diesem Prozess. Dies reproduziert die Erfolge des nicht-inflationären heißen Urknalls, bietet einen Mechanismus zur Erklärung der Anfangsbedingungen des Urknalls und macht eine Reihe neuartiger Vorhersagen, die sich von einem nicht-inflationären Beginn unterscheiden. Ab den 90er Jahren bis heute stimmen die Vorhersagen des Inflationsszenarios mit den Beobachtungen überein, die sich vom nicht-inflationären heißen Urknall unterscheiden. Die Sache ist, dass es ein Minimum an Inflation geben muss, um das Universum, das wir sehen, zu reproduzieren. Und das bedeutet, dass es eine bestimmte Voraussetzung gibt, die die Inflation erfüllen muss, um erfolgreich zu sein. Wir können die Inflation als einen Hügel sehen, bei dem wir uns aufblasen, solange wir oben auf dem Hügel bleiben, sobald wir uns jedoch ins Tal hinunterrollen lassen. Wir können die Inflation als einen Hügel sehen, bei dem wir uns aufblasen, solange wir oben auf dem Hügel bleiben, sobald wir uns jedoch ins Tal hinunterrollen lassen, endet die Inflation und überträgt die Energie in Materie und Strahlung. Wenn wir dies tun, werden wir feststellen, dass es bestimmte Hügelformen gibt, oder was Physiker als Potenziale bezeichnen. Die funktionieren und andere funktionieren nicht. Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass die Spitze des Hügels flach genug sein muss. In einfachen Worten, wenn wir uns das Inflationsfeld als einen Ball auf diesem Hügel vorstellen, muss es während des größten Teils der Inflationsdauer langsam rollen, nur an Geschwindigkeit gewinnen und schnell rollen, wenn es ins Tal gelangt, wodurch die Inflation beendet wird. Wir haben quantifiziert, wie lange die Inflation rollen muss, was uns etwas über die Form des Potenzials sagt. Solange die Spitze ausreichend flach ist, kann die Inflation als tragfähige Lösung für den Beginn unseres Universums dienen. Aber jetzt wird es interessant. Die Inflation muss, wie alle uns bekannten Felder, von Natur aus ein Quantenfeld sein. Was bedeutet, dass viele seiner Eigenschaften nicht genau bestimmt sind, sondern eine Wahrscheinlichkeitsverteilung haben. Je mehr Zeit wir verstreichen lassen, desto größer ist der Betrag, den die Verteilung verteilt. Anstatt einen punktförmigen Ball einen Hügel hinunterrollen zu lassen, rollen wir tatsächlich eine Quantenwahrscheinlichkeitswellenfunktion einen Hügel hinunter. Gleichzeitig bläst sich das Universum auf. Was bedeutet, dass es sich in allen drei Dimensionen exponentiell ausdehnt. Wenn wir einen Einmal-Einmal-Einwürfel nehmen und ihn unser Universum nennen würden, könnten wir beobachten, wie sich dieser Würfel während der Inflation ausdehnt. Wenn es eine winzige Zeit dauert, bis sich die Größe dieses Würfels verdoppelt, wird er zu einem 2x2x2 Würfel, für dessen Füllung 8 der ursprünglichen Würfel erforderlich sind. Warten wir, bis dieselbe Zeit verstrichen ist, und es wird ein 4x4x4 Würfel, für dessen Füllung 64 Würfel erforderlich sind. Lassen wir diese Zeit nochmal verstreichen, und es handelt sich um einen 8x8x8 Würfel, mit einem Volumen von 512. Nach etwa nur 100 Verdopplungszeiten haben wir ein Universum mit ungefähr 10 hoch 90 Würfeln. Soweit so gut. Nehmen wir an, wir haben eine Region, in der dieser inflationäre Quantenball ins Tal rollt. Diese Inflation endet dort. Diese Feldenergie wird in Materie und Strahlung umgewandelt. Und etwas, das wir als Urknall kennen, tritt auf. Diese Region mag unregelmäßig geformt sein, aber es ist erforderlich, dass genügend Inflation auftritt, um die Beobachtungserfolge zu reproduzieren, die wir in unserem Universum sehen. Es stellt sich die Frage, was außerhalb dieser Region passiert. Und hier ist das Problem. Wenn wir vorschreiben, dass wir genug Inflation erhalten, damit unser Universum mit den Eigenschaften, die wir sehen, existieren kann, wird die Inflation außerhalb der Region, in der die Inflation endet, fortgesetzt. Wenn wir fragen, wie groß sind diese Regionen, stellen wir fest, dass die Regionen, in denen die Inflation endet, exponentiell größer sind. Die Ungleichheit wird mit der Zeit immer schlimmer. Selbst wenn es unendlich viele Regionen gibt, in denen die Inflation endet, wird es eine größere Unendlichkeit von Regionen geben, in denen sie anhält. Darüber hinaus werden die verschiedenen Regionen, in denen es endet, wo Big Bangs auftreten, alle kausal voneinander getrennt. Getrennt durch mehr Regionen mit aufblasbaren Raum. Einfach ausgedrückt, wenn jeder Urknall in einem Blasenuniversum auftritt, kollidieren diese Blasen einfach nicht. Was wir am Ende haben, ist eine immer größere Anzahl von getrennten Blasen, die im Laufe der Zeit durch einen ewig aufblasbaren Raum getrennt sind. Das ist das Multiversum und warum Wissenschaftler seine Existenz als Standardposition akzeptieren. Wir haben überwältigende Beweise für den Urknall und auch dafür, dass der Urknall mit einer Reihe von Zuständen begann, die nicht de facto erklärt werden. Wenn wir eine Erklärung dafür hinzufügen, die kosmische Inflation, dann macht diese aufblasbare Raumzeit, die den Urknall ausgelöst hat, ihre eigenen neuartigen Vorhersagen. Viele dieser Vorhersagen werden durch Beobachtungen bestätigt, aber andere Vorhersagen ergeben sich auch als Folgen der Inflation. Eine davon ist die Existenz einer Vielzahl von Universen, von getrennten Regionen mit jeweils einem eigenen Urknall, die das umfassen, was wir als Multiversum kennen, wenn man sie dann letztendlich alle zusammennimmt. Dies bedeutet nicht, dass die verschiedenen Universen unterschiedliche Regeln oder Gesetze oder fundamentale Konstanten haben oder dass alle möglichen Quantenergebnisse, die wir uns vorstellen können, in einer anderen Blase des Universums auftreten. Dies bedeutet nicht einmal, dass das Multiversum real ist, da dies eine Vorhersage ist, die wir nicht verifizieren, validieren oder verfälschen können. Aber wenn die Inflationstheorie gut genug ist und die Daten bestätigen es, ist ein Multiversum so gut wie unvermeidlich. Ein Wissenschaftler in einer Box. Er sitzt vor einer Waffe, die auf seinen Kopf gerichtet ist. Dies ist keine gewöhnliche Pistole. Sie ist an eine Maschine angeschlossen, die den Spin eines Quantenteilchens misst. Jedes Mal, wenn der Abzug betätigt wird, wird der Spin des Quarks gemessen. Je nach Messwert wird die Waffe entweder abgefeuert oder nicht. Wenn gemessen wird, dass sich das Quantenteilchen im Uhrzeigersinn dreht, wird die Waffe abgefeuert. Dreht sich das Quarkteilchen gegen den Uhrzeigersinn, wird die Waffe nicht ausgelöst. Es wird nur ein Klicken zu hören sein. Nervös holt der Wissenschaftler Luft und drückt den Abzug. Die Waffe klickt. Er drückt den Abzug erneut. Klick. Und wieder. Klick. Der Mann wird den Abzug immer wieder betätigen, mit dem gleichen Ergebnis. Die Waffe schießt nicht. Sie funktioniert zwar einwandfrei und ist mit Kugeln geladen, aber egal wie oft er den Abzug betätigt, die Waffe wird nicht abgefeuert. Er wird den Prozess bis in alle Ewigkeit fortsetzen und unsterblich werden. Gehen wir in der Zeit bis zum Beginn des Experiments zurück. Der Mann drückt zum ersten Mal den Abzug und es wird gemessen, dass sich das Quark im Uhrzeigersinn dreht. Die Pistole wird abgefeuert und der Mann ist tot. Aber halt! Der Mann hat bereits beim ersten Mal den Abzug betätigt und danach noch unendlich oft und wir wissen bereits, dass die Waffe nicht abgefeuert hat. Wie kann der Wissenschaftler tot sein? Nun, der Wissenschaftler ist sich dessen nicht bewusst, aber er ist sowohl lebendig als auch tot. Jedes Mal, wenn er den Abzug betätigt, wird das Universum in zwei Teile gespalten. Es wird sich weiterhin teilen, immer und immer wieder. Jedes Mal, wenn der Abzug betätigt wird. Das Experiment ähnelt dem von Schrödingers Katze. Die Quantenebene ist die kleinste Ebene der Materie, die wir bisher im Universum entdeckt haben. Die Materie auf dieser Ebene ist unvorstellbar klein und es ist für Wissenschaftler praktisch unmöglich, sie mit den herkömmlichen Methoden der wissenschaftlichen Untersuchungen zu erforschen. Anstatt die wissenschaftliche Methode, die Untersuchung empirischer Beweise anzuwenden, um die Quantenebene zu untersuchen, müssen Physiker Gedankenexperimente durchführen. Obwohl diese Experimente nur hypothetisch durchgeführt werden, beruhen sie auf den in der Quantenphysik beobachteten Daten. Was die Wissenschaft auf der Quantenebene beobachtet hat, hat mehr Fragen aufgeworfen, als es beantwortet hat. Das Verhalten von Quantenteilchen ist unberechenbar und unser Verständnis von Wahrscheinlichkeit wird in Frage gestellt. So hat sich beispielsweise gezeigt, dass Photonen, also kleine Lichtwellenpakete, sowohl im Teilchen- als auch im Wellenzustand existieren. Vielleicht sollten wir eine grundlegendere Frage beantworten. Warum kann ein Physiker die Teilchen, die er zu untersuchen versucht, nicht einfach messen? Eines der größten Probleme der Quantenexperimente ist die scheinbar unvermeidliche Tendenz des Menschen, die Lage und Geschwindigkeit kleiner Teilchen zu beeinflussen. Dies geschieht allein durch unsere Beobachtung der Teilchen. Das Problem wird als Heisenbergsche Unschärferelation bezeichnet. Werner Heisenberg, ein deutscher Physiker, stellte fest, dass unsere Beobachtungen einen Einfluss auf das Verhalten von Quanten haben. Die Heisenbergsche Unschärferelation klingt zwar schwer zu verstehen, schon der Name ist etwas einschüchternd, aber sie ist eigentlich ganz einfach. Sobald wir sie verstanden haben, verstehen wir aber auch eine der wichtigsten Säulen der Quantenmechanik. Stellen wir uns vor, wir befinden uns in einem sehr dunklen Raum. Wir haben einen Ball in der Hand und wir sind auch bereit, diesen zu werfen. Tun wir es. Und wir treffen auf irgendetwas in diesem Raum. Wir treffen auf eine Wasserflasche. Okay, wir wissen, da stand also eine Wasserflasche. Natürlich haben wir durch die Wucht unseres Wurfs die Flasche jetzt weggeschleudert. Aber wir wissen zumindest, wo sie einst mal stand. Und das ist das Problem, welches wir hier haben. Man kann sagen, wo die Wasserflasche stand, aber nicht, wo sie sich jetzt befindet. Außerdem können wir die Geschwindigkeit der Wasserflasche berechnen, nachdem wir sie mit dem Ball getroffen haben. Aber wir haben keine Ahnung, wie hoch die Geschwindigkeit vor dem Aufprall war. Das ist im Grunde genommen die Heisenbergsche Unschärfe. Um die Geschwindigkeit eines Quarks zu erfahren, müssen wir es messen. Um es zu messen, sind wir gezwungen, es zu beeinflussen. Das gleiche gilt für die Beobachtung der Position eines Objekts. Die Ungewissheit über die Position und die Geschwindigkeit eines Objekts macht es für Physiker schwierig, viel über das Objekt zu erfahren. Natürlich werfen die Physiker nicht gerade Bälle auf Quanten, um sie zu messen. Aber selbst die kleinste Störung kann dazu führen, dass sich die unglaublich kleinen Teilchen anders verhalten. Deshalb sind Quantenphysiker gezwungen, Gedankenexperimente zu entwickeln, die auf den Beobachtungen der realen Experimente auf der Quantenebene basieren. Das Gedankenexperiment Quantenselbstmord basiert auf einer zunehmend akzeptierten Interpretation der Quantenphysik, die Viele-Welten-Theorie, und versucht, diese auch zu beweisen. Nach der Viele-Welten-Theorie spaltet sich die Welt für jeden möglichen Ausgang einer Handlung in eine Kopie ihrer selbst. Dies ist ein augenblicklicher Prozess, den Everett als Dekohäsion bezeichnet. Es ist eine Art Wähle dein eigenes Abenteuerbuch, aber anstatt sich zwischen den Erkundungen der Höhle und der Flucht mit dem Schatz zu entscheiden, spaltet sich das Universum in zwei Teile auf, sodass jede Aktion ausgeführt wird. Ein wichtiger Aspekt der Viele-Welten-Theorie ist, dass die Person, die sich in der anderen Version des Universums befindet, nicht weiß, wer sie ist, wenn sich das Universum bei einer Entscheidung teilt. Dies ist auch beim Quantenselbstmord der Fall. Wenn der Mann abdrückt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder feuert die Waffe oder sie feuert nicht. In diesem Fall lebt der Mann oder er stirbt. Jedes Mal, wenn der Abzug betätigt wird, spaltet sich das Universum, um jedes mögliche Ergebnis zu berücksichtigen. Und hier wird's wichtig, denn wenn der Mann stirbt, ist das Universum nicht mehr in der Lage, sich zu teilen. Das mögliche Ergebnis für den Tod reduziert sich auf eines, fortgesetzter Tod. Aber beim Leben gibt es noch zwei Möglichkeiten, die übrig bleiben. Der Mensch lebt weiter oder er stirbt und wieder spaltet sich das Universum in zwei mögliche Universen. Wenn der Wissenschaftler den Abzug betätigt und das Universum in zwei Teile geteilt wird, weiß die Person, die überlebt hat, nicht, dass er in einer anderen Version des geteilten Universums gestorben ist. Stattdessen wird er weiterleben und erneut die Möglichkeit haben, den Abzug zu betätigen. Und jedes Mal, wenn er den Abzug betätigt, spaltet sich das Universum erneut auf, wobei die Version des Mannes, der lebt, weiterlebt und von all seinen Todesfällen in den Paralleluniversen nichts mitbekommt. In dem Sinne wird er in der Lage sein, auf eine unbestimmte Zeit zu existieren. Und genau dies wird als Quantenunsterblichkeit bezeichnet. Tja, warum sind da nicht alle Menschen unsterblich? Das Interessante an der Viele-Welten-Interpretation ist, dass Menschen nach dieser Theorie in einem Paralleluniversum tatsächlich unsterblich sind. Für uns scheint das nicht der Fall zu sein, denn die Aufspaltung des Universums ist nicht von unserem eigenen Leben oder Tod abhängig. Wir sind lediglich nur Zuschauer oder Beobachter, und als Beobachter unterliegen wir der Wahrscheinlichkeit. Als die Waffe schließlich in dem von uns bewohnten Universum oder von uns bewohnten Versionen losging, waren wir auf dieses Ergebnis festgelegt. Das Universum bleibt in einem einzigen Zustand. Ist eine Person es einmal tot, reduziert sich die Zahl der möglichen Ergebnisse beim Erschießen einer toten Person auf 1. Das Universum geht einfach weiter. Die Viele-Welten-Theorie steht jedoch im Widerspruch zu einer anderen Quantentheorie, die Kopenhagener Deutung. Die Viele-Welten-Theorie der Quantenmechanik geht davon aus, dass sich das Universum für jedes mögliche Ergebnis einer bestimmten Handlung aufspaltet, um jede dieser Möglichkeiten zu berücksichtigen. Wie wir festgestellt haben, nimmt diese Theorie den Beobachter aus der Gleichung raus. Wir sind nicht mehr in der Lage, den Ausgang eines Ereignisses allein durch unsere Beobachtung zu beeinflussen, wie es die Heisenbergsche Unschärferelation besagt. Doch die Viele-Welten-Theorie stellt eine weiterhin akzeptierte Theorie der Quantenmechanik auf den Kopf. Während des größten Teils des letzten Jahrhunderts war die Kopenhagener Deutung die am meisten akzeptierte Erklärung dafür, warum sich ein und dasselbe Quantenteilchen auf unterschiedliche Weise verhalten kann. Obwohl diese Theorie in letzter Zeit von der Viele-Welten-Interpretation in Frage gestellt wird, gehen viele Quantenphysiker immer noch davon aus, dass die Kopenhagener Deutung richtig ist. Sie wurde erstmals 1920 von dem Physiker Niels Bohr formuliert. Sie besagt, dass ein Quantenteilchen nicht in dem einen oder anderen Zustand existiert, sondern in allen seinen möglichen Zuständen gleichzeitig. Nur wenn wir seinen Zustand beobachten, ist ein Quantenteilchen im Wesentlichen gezwungen, eine Wahrscheinlichkeit zu wählen. Und das ist der Zustand, den wir dann beobachten. Da es jedes Mal in einen anderen beobachtbaren Zustand gezwungen werden kann, erklärt dies, warum sich ein Quantenteilchen unberechenbar verhält. Und dieser Zustand, in dem alle möglichen Zustände gleichzeitig existieren, nennt man die kohärente Überlagerung eines Objekts. Die Summe aller möglichen Zustände, in denen ein Objekt existieren kann, zum Beispiel in Wellen- oder Teilchenform für Photonen, die sich in beide Richtungen gleichzeitig ausbreiten, bilden die Wellenfunktion eines Objekts. Wenn wir ein Objekt beobachten, bricht die Überlagerung zusammen und das Objekt wird in einem der Zustände seiner Wellenfunktion gezwungen. Bohrs Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik wurde theoretisch mit einem sehr berühmt gewordenen Gedankenexperiment mit einer Katze und einer Box bewiesen. Es wird Schrödingers Katze genannt und wurde erstmals 1935 von dem Wiener Physiker Erwin Schrödinger vorgestellt. Heute aber wird es euch nochmals vorgestellt, und zwar von mir aus der Vergangenheit. Eine Katze in einer Box mit einem radioaktiven Atom. Dazu kommt ein Detektor, der den radioaktiven Zerfall messen kann, und eine Flasche Gift. Sobald ein radioaktiver Zerfall des Atoms stattfindet, schlägt der Detektor aus und das Gift in der Flasche wird freigesetzt. Wenn kein Zerfall des Atoms stattfindet, wird der Detektor auch nicht ausgelöst. Es wird kein Gift freigesetzt und die Katze bleibt am Leben. Die Katze und der Detektor sind direkt mit dem Zerfall des Atoms verbunden. Die sind miteinander verschränkt. Die Wellenfunktion besagt uns doch, dass der Zustand des Atoms weder zerfallen ist, noch ist es ganz. Es befindet sich in einer Superposition von beiden Zuständen, solange keine Messung stattfindet. Das Atom ist mit dem Detektor verschränkt und mit der Katze. Also ist auch alles, was in der Box drin ist, in einer Superposition von: der Detektor könnte einen Zerfall messen, das Gift wird freigesetzt und die Katze ist tot. Es findet keine Messung statt, das Gift wird nicht freigesetzt und die Katze ist noch am Leben. Die Umgebung in der Box ist miteinander verschränkt. Nur wenn wir die Box aufmachen und eine Messung stattfindet, muss sich die Umgebung aus der Superposition für einen Zustand entscheiden. Es findet ein Zusammenbruch der Wellenfunktion statt. Heutzutage wird das Experiment dazu genutzt, um zu zeigen, wie seltsam die Quantenmechanik ist, oder in modernen Medien ein abstraktes Beispiel für die Wissenschaft, die sowieso keiner versteht. Aber das war nicht Schrödingers Intention. Er wollte aufzeigen, wie falsch die Interpretation der Quantenmechanik zu der Zeit war. Nun, wagen wir mal Schrödingers Aussage in dem Fall. Da die Kopenhagener Deutung besagt, dass ein Objekt, wenn es beobachtet wird, gezwungen ist, den einen oder anderen Zustand anzunehmen, funktioniert das Quantenselbstmordexperiment nicht nach dieser Theorie, die durch den Abzug gemessen wird, beobachtet werden kann. Und ein Quark dann sich schließlich gezwungen fühlt, die Richtung im Uhrzeigersinn einzunehmen, die die Waffe abfeuert und den Mann tötet. Aber macht das denn alles wirklich Sinn? Im Vergleich zur klassischen Wissenschaft und zur newtonischen Physik erscheinen die Theorien, die zur Erklärung der Quantenphysik vorgeschlagen wurden, verrückt. Erwin Schrödinger selbst nannte sein Katzenexperiment ziemlich lächerlich. Die Wissenschaft hat jedoch selbst festgestellt, dass die Gesetze, die die Welt, die wir täglich sehen, bestimmen, auf Quantenebene nicht gelten. Die Quantenphysik ist eine relativ neue Wissenschaft. Darüber hinaus gibt es konkurrierende Theorien, die unterschiedliche Erklärungen für die merkwürdigen Vorgänge auf der Quantenebene liefern. Welche Theorie wird sich im Laufe der Geschichte als die richtige herausstellen? Vielleicht ist ja die Theorie, die sich als die wahre Erklärung für die Quantenphysik erweist, noch gar nicht aufgestellt worden. Die Kopenhagener Deutung der Quantenphysik von Niels Bohr ist vielleicht die beruhigendste Theorie, die aufgestellt wurde. Sie erklärt, dass Teilchen in allen Zuständen gleichzeitig existieren, in kohärenter Überlagerung. Unser Verständnis des Universums wird ein wenig auf den Kopf gestellt, bleibt aber dennoch einigermaßen nachvollziehbar. Bohrs Theorie ist außerdem beruhigend, weil sie uns Menschen zur Ursache dafür macht, dass ein Objekt eine bestimmte Form annimmt. Und ja, weit weniger beruhigend ist Everetts Viele-Welten-Interpretation. Diese Theorie entzieht uns jegliche Macht über das Quantenuniversum. Stattdessen sind wir lediglich Passagiere der Aufspaltungen, die bei jedem möglichen Ergebnis stattfinden. Nach der Viele-Welten-Theorie ist unsere Vorstellung von Ursache und Wirkung im Grunde genommen hinfällig. Die Viele-Welten-Theorie widerspricht sicherlich auch der Idee von Ockhams Rasiermesser, dass die einfachste Erklärung in der Regel die richtige ist. Noch merkwürdiger ist die Annahme der Viele-Welten-Theorie, dass die Zeit nicht in einer kohärenten, linearen Bewegung existiert. Stattdessen bewegt sie sich in Sprüngen und Anfängen und existiert nicht als Linie, sondern in Form von Verzweigungen. Oh Mann, wir brauchen hier definitiv die TVA. Was liegt jenseits von allem, was wir sehen können? Die Frage mag unbeantwortbar erscheinen. Trotzdem haben einige Wissenschaftler eine mögliche Antwort auf solch eine spannende Frage. Unser Universum ist eine anschwellende Blase. Und da draußen existieren mehr solcher Blasenuniversen, die alle in ein sich ewig ausbreitendes und energetisiertes Meer, das Multiversum, eingetaucht sind. Ich weiß, diese Theorie ist recht polarisierend. Einige Physiker nutzen das Multiversum, um zu erklären, warum unsere Blase so besonders aussieht. Denn laut der Theorie können nur bestimmte Blasen Leben beherbergen. Andere lehnen diese Theorie natürlich ab, weil sie keine nachweisbaren Vorhersagen treffen kann. Und einige Forscher denken einfach, dass sie noch nicht clever genug waren, um genaue Konsequenzen dieser Theorie herauszufinden. Die Multiversum-Hypothese entstand aus den Bemühungen, die Geburt unseres eigenen Universums zu verstehen. In der großräumigen Struktur des Universums sehen Theoretiker Anzeichen eines explosiven Wachstumsschubs in den Kinderschuhen des Kosmos. In den frühen 80er Jahren, als die Physiker untersuchten, wie der Weltraum mit dem Aufblasen begonnen und aufgehört haben könnte, entstand ein sehr beunruhigendes Bild. Die Forscher erkannten, dass der Raum hier, in unserem Blasenuniversum und dort in einem anderen Blasenuniversum, möglicherweise sich nicht mehr weiter aufbläst, Quanteneffekte jedoch weiterhin den größten Teil des Raums aufblasen sollten, eine Idee, die als die ewige Inflation bekannt ist. Der Unterschied zwischen Blasenuniversen und ihrer Umgebung beruht auf der Energie des Raums selbst. Wenn der Raum so leer wie möglich ist und unmöglich mehr Energie verlieren kann, existiert er in einem echten, oder als wahr bezeichneten Vakuumzustand. Stellen wir uns einen Ball vor, der auf dem Boden liegt. Er kann nicht weiter nach unten fallen. Systeme können aber auch einen falschen Vakuumzustand haben. In dem stellen wir uns einen Ball vor, der in einer Schüssel auf einem Tisch liegt. Der Ball kann ein wenig herumrollen, während er mehr oder weniger in einer Position bleibt. Aber ein ausreichend großer Ruck und der Ball landet auf dem Boden, wieder im wahren Vakuum. Im kosmologischen Kontext kann der Raum in einem falschen Vakuumzustand ähnlich stecken bleiben. Ein Fleck falschen Vakuums entspannt sich gelegentlich im wahren Vakuum, wahrscheinlich durch ein zufälliges Quantenereignis. Und dieses wahre Vakuum steigt als quellende Blase nach außen auf, die sich an der überschüssigen Energie des falschen Vakuums festhält, was als falscher Vakuumzerfall bezeichnet wird. Es ist dieser Prozess, der unseren Kosmos mit einem Knall begonnen haben könnte. Eine Vakuumblase könnte das erste Ereignis in der Geschichte unseres Universums gewesen sein. Für Physiker ist es aber nicht leicht, das Verhalten von Vakuumblasen vorherzusagen. Die Zukunft einer Blase hängt von den unzähligen winzigen Details ab, die sich summieren. Blasen ändern sich auch schnell. Ihre Wände nähern sich der Lichtgeschwindigkeit, wenn sie nach außen fliegen, und weisen quantenmechanische Zufälligkeit auf. Unterschiedliche Annahmen über diese Prozesse geben widersprüchliche Vorhersagen, ohne dass man sagen kann, welche davon der Realität entsprechen. Da wir im Multiversum keine tatsächlichen Vakuumblasen erzeugen können, haben Physiker nach digitalen und physikalischen Analogen von ihnen gesucht. Eine Gruppe hat kürzlich ein vakuumblasenartiges Verhalten aus einer einfachen Simulation gezogen. Die Forscher, darunter John Preskill, ein bekannter theoretischer Physiker am California Institute of Technology, begann mit den Babyversionen des Problems. Und wie Co-Autor Ashley Milstead ausdrückte, eine Zeile von ungefähr 100 digitalen Pfeilen, die nach oben oder nach unten zeigen können. Die Stelle, an der eine Reihe von hauptsächlich nach oben gerichteten Pfeilen auf eine Reihe von weitgehend nach unten gerichteten Pfeilen trifft, markiert eine Blasenwand. Und durch Umdrehen der Pfeile konnten die Forscher Blasenwände bewegen und kollidieren lassen. Unter bestimmten Umständen ahmt dieses Modell das Verhalten komplizierter Systeme in der Natur perfekt nach. Die Forscher hofften damit, falsche Vakuumzerfälle und Blasenkollisionen simulieren zu können. Ich weiß, was ihr denkt. Das überaus einfache Setup wirkt zunächst nicht realistisch. Aber wenn Blasenwände zusammenstießen, prallten sie perfekt ab, ohne den erwarteten komplizierten Nachhall von Teilchen in Form von umgedrehten Pfeilen, die die Linie entlang liefen. Nachdem das Team einige mathematische Schnörkel hinzugefügt hatte, sah es kollidierende Wände, die energetische Partikel ausspuckten, wobei mehr Partikel auftraten, wenn die Kollisionen heftiger wurden. Die Ergebnisse, die im Dezember in einem Preprint veröffentlicht wurden, deuteten jedoch auf eine Sackgasse bei diesem Problem für traditionelle Berechnungen hin. Die Forscher fanden heraus, dass sich die resultierenden Teilchen beim Vermischen verschränken und in einen gemeinsamen Quantenzustand eintreten. Ihr Zustand wird mit jedem weiteren Teilchen exponentiell komplizierter, was selbst auf den mächtigsten Supercomputern zu einem Problem wird. Aus diesem Grund sagen die Forscher, dass weitere Entdeckungen über das Verhalten von Blasen möglicherweise auf ausgereiftere Quantencomputer warten müssen. Geräte, deren Rechenelemente, Qubits, mit Quantenverschränkungen umgehen können, weil sie diese aus erster Hand erfahren. In der Zwischenzeit hoffen andere Forscher, die Natur dazu zu bringen, für sie zu rechnen. Michael Spanowski und Stephen Abel, Physiker an der Durham University in Großbritannien, glauben, dass sie die kniffligen Berechnungen umgehen können, indem sie einen Apparat verwenden, der nach den gleichen Quantenregeln spielt wie das Vakuum. Wenn wir unser System auf ein Gerät kodieren können, das in der Natur bereits vorhanden ist, müssen wir es nicht zusätzlich berechnen. Es wird eher ein Experiment als eine theoretische Vorhersage. Dieses Gerät ist als Quantengelühr bekannt. Als begrenzter Quantencomputer ist er auf die Lösung von Optimierungsproblemen spezialisiert, indem Qubits die Konfigurationen mit der niedrigsten verfügbaren Energie suchen. Ein Prozess, der dem falschen Vakuumzerfall nicht unähnlich ist. Um es noch einfacher auszudrücken, denken wir an ein Haus. Ihr möchtet euch eins kaufen und ihr habt ein Budget. Allerdings mögt ihr vielleicht das Zimmer nicht oder den Schornstein nicht, weil er zu teuer ist. Ihr sucht also die beste Konfiguration, die eurem Budget entspricht. So ähnlich funktioniert die Optimierung des Quantenglühers. Unter Verwendung des kommerziellen Quantenglühers namens D-Wave programmierte Abel und Spanowski eine Folge von etwa 200 Qubits, um ein Quantenfeld mit einem Zustand höherer und niedriger Energie zu emulieren, analog zu einem falschen und echten Vakuum. Dann ließen sie das System los und beobachteten, wie das Erstere in das Letztere zerfiel, was zur Entstehung einer Vakuumblase führte. Aber auch hier, das Experiment, das im Juni letzten Jahres in einem Preprint beschrieben wurde, verifizierte lediglich bekannte Quanteneffekte und enthüllte nichts Neues über den Vakuumzerfall. Die Forscher hoffen jedoch, D-Wave irgendwann nutzen zu können, um über die aktuellen theoretischen Vorhersagen hinauszugehen. Ein dritter Ansatz zielt darauf ab, die Computer zurückzulassen und Blasen direkt aufzublasen. Quantenblasen, die sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufblasen, sind nicht leicht zu bekommen. Aber 2014 schlugen Physiker in Australien und Neuseeland vor, einige im Labor unter Verwendung eines exotischen Materiezustands herzustellen, der als Bose-Einstein-Kondensat bekannt ist. Beim Abkühlen auf nahezu absoluten Nullpunkt kann eine dünne Gaswolke zu einem BEC kondensieren, zu dessen ungewöhnlichen quantenmechanischen Eigenschaften die Fähigkeit gehört, mit einem anderen BEC zu interferieren. Wenn zwei Kondensate genau richtig interferieren, sollten die Experimentatoren in der Lage sein, direkte Bilder von Blasen aufzunehmen, die sich im Kondensat bilden. Solche, die ähnlich wie die mutmaßlichen Blasen des Universums wirken. Da es sich um ein Experiment handelt, enthält es per Definition die gesamte Physik, die die Natur einbauen möchte, einschließlich Quanteneffekten und klassischen Effekten. Nach Jahren ihrer Arbeit sind die Forscher und die Kollegen endlich bereit, ein Prototyp-Experiment durchzuführen, und sie hoffen, in den nächsten Jahren Kondensatblasen zu blasen. Wenn alles gut geht, beantworten sie zwei Fragen. Die Geschwindigkeit, mit der sich Blasen bilden, und wie das Aufblasen einer Blase die Wahrscheinlichkeit ändert, dass sich eine andere Blase in der Nähe aufbläst. Denn diese Fragen können nicht einmal mit der aktuellen Mathematik formuliert werden, sagte zumindest Braden, der zu den theoretischen Grundlagen des Experiments beitrug. Und diese Informationen werden vielen Physikern helfen, genau zu berechnen, wie ein Schlag aus einem benachbarten Blasenuniversum in der fernen Vergangenheit unseren Kosmos zum Zittern gebracht haben könnte. Eine wahrscheinliche Narbe einer solchen Begegnung wäre ein kreisförmiger, kalter Fleck am Himmel, den viele Forscher versuchen zu finden. Andere Details, beispielsweise ob die Kollision auch Gravitationswellen erzeugt, hängt leider noch von uns unbekannten Blasenspezifikationen ab. Wenn das Multiuniversum nur ein Trugbild ist, können die Physiker immer noch von der Fülle von Werkzeugen profitieren, die entwickelt wurden, um sie aufzudecken. Das Multiuniversum zu verstehen bedeutet, die Physik des Raums zu verstehen, die überall ist. Und damit hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls es dem so ist, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben, und falls ihr neu hier seid, abonniert, um keines der Videos mehr zu verpassen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die Preprint-Veröffentlichung und Links zu mir, zu meinem Instagram- und Twitter-Account, also mir persönlich folgen. Bis zur nächsten Episode der Entropy.